Moin und herzlich willkommen hier beim Tine Podcast. Mein Name ist Tanja Hufschmidt, ich moderiere hier. Ihr hört unsere sogenannte Nullnummer, wo wir euch ein bisschen was darüber erzählen möchten, was wir mit diesem Podcast eigentlich vorhaben und was es mit Tine überhaupt so auf sich hat. Ihr merkt, ich rede im Plural, denn ich habe Gäste. Zum einen ist da Philipp Schüle, Senior Core Entwickler von Tine. Moin Phil.
Ja, hallo Tanja.
Und zum anderen in der Leitung habe ich Cornelius Weiß, der ist Teamleiter Software Engineering und damit quasi Chefentwickler von Tine. Moin Conny.
Hallihallo, grüß euch.
Im Tine-Podcast soll es, das mag jetzt etwas überraschend sein, aber vor allem um die Entwicklung unserer Open-Source-Gruppe Tine gehen. Conny, du bist jetzt schon so eine Art Urgestein. Erzähl doch mal, wie war dein erster Kontakt und deine ersten Schritte mit Tine?
Ich bin ja quasi der Erfinder der Wortmarke. Von daher, das ging ja ein bisschen früher los. Wir brauchten irgendwie einen neuen Namen. Wir hießen ja vorher eGroupware 2.0 und dann haben wir uns irgendwie alle rumgestritten und das war weniger schön. Auf alle Fälle sind wir rausgeworfen worden aus dem Projekt und brauchten einen neuen Namen und ja, weiß nicht, damals waren diese Akronyme, da gab es ja noch GNU is not Unix und so weiter und dann hieß Tine is not eGroupware. Wir fanden das damals total witzig. Vor allen Dingen, weil Tine ja auch ein deutscher Frauenname ist und wir immer vor Augen hatten, wir wollen Software machen, bei denen die typische Sekretärin nicht nach 4 Tagen sagt, darf ich Outlook zurückhaben. Und ja, so ist der Name geboren und das ja, war so rund um den ersten Berührungspunkt.
Phil, du bist jetzt auch schon seit vielen Jahren schon dabei. Wie sah so dein erster Kontakt mit der Tine oder Tine aus?
Ja, ich bin da mehr zufällig reingeraten. Ich habe mich 2008, wollte ich mich beruflich verändern, habe mich bei der Firma Metaverse beworben in Hamburg. Und genau, im Vorstellungsgespräch ging es dann gleich um das Thema Groupware. Ich hatte vorher auch schon eine kleine Groupware für ein befreundetes Unternehmen entwickelt auf PHP-Basis. Das war aber nicht zu vergleichen mit dem Funktionsumfang von Tine. Genau, und die haben mich dann gleich in das Tine-Team reingesteckt und da bin ich jetzt seit, genau, 2008 im März bin ich dabei.
Da ist ja jetzt doch schon einiges an Historie zusammengekommen seit den Anfangszeiten. Das Wachstum von Tine, also auch in der Funktionalität und so weiter, habt ihr da so ein Lieblingsfeature oder worauf seid ihr da besonders stolz, Conny?
Ja, ich bin ja jetzt, glaube ich, fast 15 Jahre und vorher hießen wir noch eGroupware 2.0, also das ist jetzt wirklich schon lange her. Ich bin ja dazu gekommen wegen den Kalender-Features, also ich war damals ehrenamtlich tätig in der Pfadfinderschaft und wir hatten immer wahnsinnig Probleme mit unseren Ressourcenkalendern. Wir hatten so ein Kanu-Verleih und Zeltverleih und das ist leider immer mal wieder vorgekommen, dass wir Sachen doppelt verliehen haben. Und von daher, das war so mein Einstiegspunkt und ich finde auch bis heute beim Kalender haben wir uns echt viel Mühe gegeben und da kriegen wir auch viel positives Feedback. Aber da will ich schon sagen, da kann man zu Recht sagen, ja, das ist ganz in Ordnung.
Phil, was ist so dein Steckenpferd in Tine?
Also mein Lieblingsfeature ist eigentlich die Synchronisierung auf das Mobilgerät. Also ohne das wäre ich aufgeschmissen. Also ich habe gern meinen Kalender, meine Kontakte, meine E-Mails alle auch auf meinem Handy dabei. Und das kann Tine halt sehr gut. Ansonsten Steckenpferd, ja, kann ich gar nicht so genau sagen. Also das E-Mail-Modul habe ich ja sehr stark mitentwickelt. Genau, das ist auf jeden Fall immer wieder schön, damit zu arbeiten, mache ich auch privat. Habe auch meine privaten Tine-Instanzen überall unter verschiedenen Domains laufen. Genau, sind so meine Lieblingssachen.
So, in diesen ganzen Jahren mit Tine gab es ja wahrscheinlich auch schon viele Geschichten, die ihr so erzählen könnt. Was war denn so eure größte, nennen wir es mal, Katastrophe, Conny?
Ich weiß nicht, ob es eine Katastrophe war. Philipp und ich hatten, glaube ich, sehr zu Anfang. Ich glaube, das erste Weihnachtsfest mit Tine, da war es für Metaverse wahnsinnig wichtig, dass die Zeiterfassung fertig wird, weil damals die alte Zeiterfassung aus allen Nähten geplatzt ist. Und ich weiß, die ganze Firma war schon irgendwie in Feierlaune, Sektkorken sind geknallt, alle hatten ihre schicken Weihnachtsklamotten an, nur das Time-Team, also saß noch im Büro und hat verzweifelt die Zeiterfassung fertig programmiert. Das war schon, war witzig, aber auch ein bisschen stressig und eine kleine Katastrophe, weil wir doch länger gebraucht hatten, als wir ursprünglich dachten.
Phil, hast du irgendwie eine Katastrophe oder...
Also da kann ich mich auf jeden Fall auch noch gut dran erinnern. Das war so die mit die stressigste Zeit bei Metaverse. Danach wurde es irgendwie alles ruhiger. Naja, also manchmal, wenn man so auf den Servern, auf den Produktivmaschinen unterwegs ist, das mache ich ja auch noch relativ oft, so die Verwechslung zwischen Produktiv- und Testdatenbank. Das ist so, das ist mir, glaube ich, einmal passiert, auch noch relativ am Anfang. Und das war dann schon, hat dann schon ganz schön wehgetan, da das Backup dann einzuspielen. Und sind, glaube ich, nicht viele Daten verloren gegangen, aber das war schon ziemlich peinlich.
Dass ich da auf den Fall, ja, ich glaube, wir hatten mal relativ zu Anfang einen Kunden, der ist mit ein paar tausend Mitarbeitern auf Tine umgestiegen. Und jeder dieser Mitarbeiter hatte gefühlt einen Mac und noch ein iPhone und noch ein iPad. Und die haben dann alle gleichzeitig synchronisiert. Und da hatten wir enorme Herausforderungen bei der Performance. Das war noch wirklich, da waren die iPads vermutlich noch eine ganz neue Erfindung. Das war auch eine richtig stressige Geschichte. Mhm. Und ich glaube, wir haben da 2-3 Tage gebraucht, um diesen Ansturm von gefühlt fast 10.000 Geräten in den Griff zu kriegen. Ja, das will man auch nicht zu oft haben.
So, was an lustigen Anekdoten, also was mir jetzt so aus meiner Geschichte mit Tine einfällt und auch mit den Kunden, war, dass ein Kunde plötzlich einen Bug wiederhaben wollte, den ihr gefixt hattet. Wie viele von diesen Geschichten habt ihr so auf Lager, Conny?
Ja, Dutzende. Also Bug oder Feature ist ja sowieso immer eine lustige Geschichte. Ich habe mit einem guten, großen Kunden von uns, wir schließen immer Wetten ab, wie lange es dauert, bis Features, die wir rausnehmen, wieder zurückgefordert werden. Es gibt ja immer so eine Abwägung zwischen, wird die Software zu kompliziert, wir müssen sie vereinfachen. Und ja, da sind wir mittlerweile schon, wie gesagt, da machen wir schon selbst Witze drüber mit unseren Kunden zusammen. Ist eine schwierige Entscheidung, aber da gibt's wirklich... Wer da am Puls ist, da gibt so viel hin und her und es entwickelt sich halt in Iterationen weiter. Versuch macht klug. Man fällt mal hin, dann steht man wieder auf und macht es anders. Ich denke, das ist ganz normal und auch gerade im Open Source Umfeld. Ich meine, wir haben ja keine Budgets, dass wir wie andere Firmen Usability Tester und Berater noch und Löcher anheuern könnten. Da muss man halt dann auch mal durch solche Ups und Downs durch.
Phil, gibt es für dich irgendein Feature, was dich so richtig zur Weißglut treibt? Oder du denkst, ach nee, nicht schon wieder dran?
Fällt mir so spontan nichts ein. Aber dadurch, dass es eben Open Source ist und da auch Leute mitarbeiten, mit denen wir jetzt nicht so viel kommunizieren, also die einfach ins GitHub gehen und dann Pull-Request einstellen, und manchmal ist man irgendwie in Eile und guckt da vielleicht nicht so genau drauf, was die da eigentlich wollen. Oder zumindest in der Anfangsphase war das so. Also mittlerweile machen wir schon unsere Code-Reviews, denke ich, ganz gut. Aber am Anfang gab es schon auch Sachen, die dann einfach mal reingerutscht sind in den Core, wo wir uns dann später auch sehr gewundert haben, was das jetzt da soll. Zum Beispiel im Adressbuch gibt es irgendwie eine Funktion, die alle E-Mail-Adressen zusammensucht und je größer das Adressbuch wird, also ich glaube, um die Gruppen geht es da, je größer das Adressbuch, desto unperformanter wird das Ganze und ich glaube, das hat sogar auch Security-Hintergründe, da werden dann E-Mail-Adressen geholt von Kontakten, auf die man gar keinen Zugriff hatte. Das haben wir letztens erst, ist uns das wieder über den Weg gelaufen, dann haben wir es gleich mal entfernt und wir hoffen, dass das Community-Mitglied darüber nicht traurig ist, dass sein Feature entfernt wurde.
Ihr habt jetzt schon mal so ein bisschen die Community angesprochen. Wir wollen auch künftig über aktuelle Entwicklungen in der Software sprechen. Wer legt denn eigentlich fest, was als nächstes entwickelt wird? Könnt ihr da irgendwie die Community auch mit ins Boot nehmen, Conny?
Ja, also letztendlich ist es ja im Open Source Umfeld oft so, dass man jetzt nicht mit wahnsinnig hohen Budgets hantiert. Von daher würde ich sagen, so ganz, also es gibt eine Agenda, die, was wir uns wünschen, die wird gemeinsam im Team festgelegt, gemeinsam mit den Kunden festgelegt und auch gemeinsam mit der Community. Und dann ist aber immer die andere Einflussgröße, welche Budgets sind da für die Wünsche? Und da hat die Community mit ihren Wünschen ganz klar die Möglichkeit, auch unter Eigenbeteiligung das Zeug einzubringen. Das passiert auch. Man muss aber ehrlicherweise sagen, wenn man jetzt nur gute Ideen hat, aber sozusagen selbst nicht implementiert oder selbst kein Budget hat, dann muss es schon irgendwie in die Roadmap passen, die entweder das, was unsere Sponsoren machen, allen voran Metabase, dass die das auch brauchen oder wollen oder bezahlen oder dass halt einer der Kunden sagt, das brauche ich und mache ich jetzt. Sonst ist halt, es gibt kein riesiges Budget, wo man sagen könnte, Wünsche, hinter denen kein Markt steht, können erfüllt werden.
Phil, du bist ja schon relativ aktiv dann auch in der Community unterwegs. Gibt es irgendwie was dir da immer positiv auffällt oder auch negativ? So, was sind so deine Erfahrungen mit der Community?
Prinzipiell schon mal positiv ist, dass es sehr viele Leute gibt, die da bereit sind zu helfen. Also wenn jetzt jemand kommt mit einem Problem, bei mir funktioniert Teil nicht, ich kann Teil nicht updaten, ich kann irgendwie meinen Kalender nicht synchronisieren, dass da unabhängig von uns da einfach Leute das lesen und dann ihre Hilfe anbieten, auch unentgeltlich. Da genau den Leuten unter die Arme greifen und da Unterstützung leisten. Also das ist schon sehr, sehr schöne Sache, wenn man das so sieht, wie da ja so miteinander umgegangen wird. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer wieder die Negativbeispiele, zum Beispiel Leute, die einfach Sachen fordern oder rummotzen. Und dafür eben das Forum dann missbrauchen und um ihren Frust abzulassen, ist allerdings weniger geworden. Hatten wir mal eine Zeit lang, da gab es so ein paar Kandidaten, die da sehr rumgeholzt haben, aber ist zum Glück vielleicht auch durch den Umzug dann auf GitHub, wo es zu Anfang gar kein Forum gab. Das hat vielleicht da ein bisschen geholfen. Mittlerweile gibt es da wieder die sogenannten Discussions. Genau, da hat noch nicht wieder so viel Fahrt aufgenommen wie das alte Forum, aber da hoffen wir, dass da auch wieder Leute dazu kommen und vielleicht auch nicht so viel gemeckert wird, sondern eher konstruktiv dann miteinander gesprochen wird.
Ja, ich glaube, wir haben ja auch dazugelernt. Wir hatten oder die ganze Open Source Szene hat ja vielleicht auch dazugelernt. Zu Anfang war so ein bisschen unklar, was bedeutet denn Community? Und wir hatten so in den Anfängen, auch da, wo es teilweise was Philipp eben als Gemotze bezeichnet hat, da war es halt eine Community von Leuten, die sich über eine kostenlose Software gefreut haben. Und das ist ja per se jetzt auch erstmal nichts Schlechtes, aber das ist eigentlich gar nicht die Community, die uns so die wichtigste ist, sondern viel wichtiger ist uns eine Community von Open Source Enthusiasten, von Technik Enthusiasten, die einfach helfen, die Idee weiter voranzubringen, sei es dadurch, dass sie untereinander Hilfe leisten, sei es dadurch, dass sie mit guten Ideen kommen, oder sei es auch dadurch, dass sie die Verbreiterung fördern oder auch den einen oder anderen Kunden akquirieren. Das ist im Prinzip die Community, die wir wollen. Und da haben wir ja auch in den letzten Jahren immer weiter darauf hingearbeitet, sodass ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum die Community nicht mehr aus so vielen Leuten besteht, die nur sagen, ich will das jetzt nutzen, aber ich will nichts zurückgeben. Das war für uns, ja, war ein Lernprozess, dahin zu kommen und auch cool zu werden, dass wenn Leute rumpöbeln, zu sagen, du, es gibt andere schöne Groupwares, guck doch mal da, die freuen sich über so Leute wie dich, aber ist es uns gar nicht so wichtig, dass du jetzt in der Community bleibst. Das ist uns zu Anfang schwer gefallen, aber ja, mittlerweile machen wir das ohne mit der Wimper zu zucken und ich glaube, das hat der ganzen Community auch gut getan.
Also ich denke mal, so dieses ganze Spannungsverhältnis, Monetarisierung und Community Open Source auf der anderen Seite, das werden wir auch nochmal in einer eigenen Episode besprechen. Kommen wir nochmal so ein bisschen auf die Historie zurück. So, wie stolz seid ihr denn insgesamt auf das Projekt? Ich meine, wir haben mittlerweile so viele Module in Zine drin. Und ich erlebe es ja auch zwischendurch, dass man an einer Stelle irgendwas anfasst und an einer anderen Stelle zickt es dann dafür rum. Irgendwie, wie verzweifelt seid ihr zwischendurch mit Zine? Aber wie stolz seid ihr auch auf dieses Projekt, Conny?
Ja, natürlich ist ein gewisser Stolz da. Das macht ja auch Spaß. Das merkt man auch bei Metabase. Es gibt immer wieder diese Spannung auch bei Metabase, dass man sagt, können wir nicht irgendwie auch mal heute was anderes machen? Es gibt viele Dinge, mit denen man wesentlich leichter Geld verdienen kann als mit freier Software. Und gerade bei der Qualifikationslage, die wir auch im Tine-Team haben, könnte man sich auch darauf konzentrieren, viel Geld zu verdienen. So, machen wir nicht, weil wir alle wahnsinnig viel, oder machen wir auch, aber wir schrauben auch ganz viel an Tine, weil uns das so viel Spaß macht und weil wir auch stolz auf die Software sind. Auf jeden Fall. Verzweiflung, natürlich gibt es diese Tests oder gibt es diese Fälle, die wir als Regression bezeichnen. Also wir machen irgendwas Neues, dadurch geht was anderes kaputt. Da sind wir eigentlich nicht so verzweifelt, weil wenn sowas passiert, dann werden meistens dann automatisierte Tests dafür geschrieben, sodass wir uns dann sicher sind, in der Form kommt es nicht nochmal. Und ich hatte ja eingangs schon erzählt, also wir kommen aus einer, die Projekterfahrung damals, als es anfing, so Websoftware zu machen in PHP und die im Browser läuft, das war nochmal ein ganz anderer Schnack. Ne? Da hast du wirklich, da gab es das in 10, 20-facher Form, du hast irgendwo was angefasst und an einer anderen Stelle ist was kaputt gegangen. Das hatte den Ruf, dass man das eh nicht nutzen kann. Die Kunden, es kam selten zu Kundenbeziehungen, weil die in der Testphase schon alle weggelaufen sind. Und dann war ja mit Tine quasi das erste dieser Projekte, das angefangen hat, konsequent auf Unit-Tests zu setzen, auf Usability zu achten und so weiter. Das sind Sachen, die jetzt heute wahrscheinlich selbstverständlich sind, wenn neue Projekte gestartet werden. Das war aber damals ein Novum. Und ja, diesen Weg eingeschlagen zu sein und den auch bis heute durchgehalten zu haben, das finde ich schon ganz okay.
Phil, bei dir so der Stolzfaktor gegen den Nervfaktor, wie sieht's da aus?
Ja, also der Stolz überwiegt auch deutlich und ja, es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man arbeitet, dass man für eine Sache arbeitet, für die man eben auch brennt. Also das ist schon, macht schon sehr viel aus von der Motivation her. Also ich arbeite wirklich gerne an Tine und freue mich jeden Tag eigentlich drüber, dass das immer noch so wächst und besser wird. Genau, es gibt natürlich bestimmte Bereiche, die einfach so ein bisschen mehr, also die einfach schon sehr, sehr alt sind, wo man sagt, das ist aber wirklich nicht mehr zeitgemäß. Da gibt es manchmal natürlich so ein bisschen kleinen Frust, wenn man merkt, aber leider können wir das jetzt nicht aufräumen, weil eben an einer anderen Stelle jetzt gerade dringend neue Features benötigt werden oder weil die Kunden einfach nicht dafür bezahlen. Manchmal ist es einfach so simpel, dass das Geld dann fehlt, um bestimmte Bereiche einfach zu modernisieren oder zu sagen, ja, das werfen wir jetzt weg, das machen wir jetzt komplett neu, das ist halt schwierig, sage ich mal. Aber vielleicht kommt das ja in den nächsten Jahren, dass wir, also hoffe ich doch sehr, dass wir auch einfach nochmal an die Oberfläche rangehen und das Ganze schicker und moderner machen. Und auch der Server hat immer wieder Bereiche, wo Optimierungen, Refactorings nötig sind. Ja, also das, aber die Balance stimmt noch.
Das ist auch etwas, was wir des Öfteren dann mal hören, dass Menschen, die sich das erste Mal Tine angucken, ein bisschen zurückschrecken vor der Oberfläche. Conny, mach den Hörern doch mal Hoffnung. Wann kriegen wir eine neue Oberfläche?
Ja, wir sind ja mittendrin. Das ist natürlich, also es gibt da immer die Frage, machen wir alles neu oder überarbeiten wir das Bestehende? Und ich bin quasi einer der Verfechter von denen, die sagen, wir überarbeiten das Bestehende aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel auch, weil es viele Projekte gibt, die sich daran verhoben haben, zu sagen, wir machen alles neu. Dieser Weg, wir modernisieren von innen raus, der ist natürlich sehr steinig, weil wir können jetzt nicht sagen, wir nehmen irgendwie das beliebige Framework XYZ und so wie es ist und machen, fangen nochmal von vorne an, sondern man muss sozusagen die bestehenden Sachen super genau verstehen, um da auch Sachen zu modernisieren, muss alte Sachen anfassen, adaptieren, um was Neues zu kriegen. Und das ist ja ein Prozess, der läuft schon seit, weiß ich nicht, 4 oder 5 Jahren. Die Leute, die gerade im Client mit am Programmieren sind, die kennen das, dass sich der komplette Unterbau am Ändern ist und viel geändert hat. Es ist ja schon vor 3 Jahren ist schon Vue.js mit reingekommen. Es sind ein paar Sachen schon auf Vue umgesetzt. Und jetzt sind wir gerade derzeit dabei, das zu mixen, dass wir die Sachen, die aus dem bestehenden XJS-Framework kommen, was ja auch nicht mehr original ist, was wir für uns weiterentwickelt haben und täglich weiterentwickeln, dass wir die mixen, auch mit modernen Libraries. Aber wir machen es halt zurzeit so, dass wir immer, dass auch die Sachen, die aus den modernen Libraries kommen, dass sie das gewohnte Look and Feel haben. Und der Plan ist, wenn wir einen großen Teil der alten Technologien durch neue abgelöst haben, dass wir dann auch das Look and Feel sehr leicht umschalten können. Aber bei bestehendem Feature-Set. Weil was wir nicht wollen, ist, dass wir sagen, wir machen jetzt irgendwie einen alternativen Client, der heißt dann Next Generation und der hat nur 10% der Features und dafür ist er irgendwie total modern. So, und deswegen, das ist der Weg und von daher die Hoffnung, die ist auf jeden Fall da. Ich kann nicht sagen, ob das nächstes oder übernächstes Jahr ist, aber es passiert sozusagen ja immer mehr, es wird immer mehr responsive und von daher, das lohnt sich, jede neue Version mal wieder im Handy oder im Tablet auszuprobieren. Und auch in den Details zu sehen, oh, guck mal, hier ist schon neue Technologie, hier ist schon neues Framework drin. Genau, und das wird auch die nächste Zeit so weitergehen.
Wir haben ja jetzt mittlerweile bei Tine auch eine wahnsinnig große Codebasis, die da auch dann alles erst nochmal auf immer wieder aktualisiert, modernisiert werden muss. Phil, wie häufig triffst du da auf Dinge, die du so noch gar nicht kanntest oder nicht mehr wusstest?
Na gut, ich bohre ja nicht jeden Tag in den Tiefen von irgendwie unseren Legacy-Anwendungen. Aber es kann schon mal sein, dass man das, wenn irgendwie eine neue Kundenanforderung reinkommt, dass man dann sagt, ach, das ist wirklich schnell umgesetzt und dann stellt man aber dann fest, wenn es dann wirklich an die Umsetzung geht, dass da doch wirklich noch sehr viel aufgeräumt werden muss und dann muss man eben wieder den Kompromiss finden und vielleicht dann nur einen Teil modernisieren, um dahin zu kommen, wo man hin will. Also ja, passiert ab und zu, aber jetzt auch nicht so, ist es nicht so schlimm, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte. Genau, dadurch, dass wir eben diese Testabdeckung haben, da würde ich auch gerne nochmal darauf verweisen, dass es wirklich eine sehr gute Sache ist, dass wir mittlerweile nicht nur die Unit-Tests für den Server-Code haben, sondern auch End-to-End-Tests für den Client. Also das heißt, wenn wir haben einfach eine Reihe von Tests, wo einfach geprüft wird, ob ich zum Beispiel im Adressbuch einen Kontakt öffnen kann und den mit bestimmten Daten füllen kann, dann ob das Speichern funktioniert, ob die Suche funktioniert. Also da fallen dann Probleme auch sehr schnell auf. Und es muss auch keiner mehr, wie wir es am Anfang gemacht haben, manuell die ganze Teilenoberfläche einmal durchklicken. Da hatten wir dann so eine super lange Excel-Liste, wo dann die Anweisungen drin waren für den manuellen Test. Das muss zum Glück heutzutage keiner mehr machen. Das machen wir dann über unsere Continuous Integration Lösung, machen wir das automatisiert und dann am Ende wissen wir, dass alles noch funktioniert, auch wenn man jetzt das neue Feature, beim neuen Feature implementieren, dann alles Mögliche noch aufgeräumt hat.
Okay, dann habe ich noch zum Abschluss eine Frage an euch beide. Kennt ihr alle Features von Tine, Conny?
Nee. nee, das kommt immer wieder vor, dass ich... Manchmal gibt es auch Kunden, die Features kennen, die ich nicht kenne, die sagen, ja, das macht man so und so. Und sage ich, ja, habe ich noch nie was von gehört. Und auch umgekehrt, manchmal beim Implementieren ist man mittendrin und auf einmal kratzt man sich am Kopf und sagt, was ist das denn von Code? Und dann sucht man und dann findet man wieder ein Feature, was man noch nicht kannte. Ich weiß gar nicht, ob das bekannt ist, sehr zu Anfang hatten wir einen großen Boost, weil da gerade die brasilianische Regierung lange Geschichte. Auf alle Fälle hatten wir dank der brasilianischen Regierung einen großen Boost. Die waren mit 10 oder 15 Mitarbeitern mit an Teilen dran. Die haben auch so viele Features mit eingebracht und Sachen in die Software gebracht. Das kommt immer wieder vor, dass man so solche alten Bekannten trifft und dann neue Features entdeckt und manchmal aber auch Sachen entdeckt, wo man feststellt, naja, das hatte seine Zeit und das können wir jetzt entsorgen. Aber das ist einfach, was ich sagen will, die Software ist so groß, es sind so viele Contributors dran gewesen. Gibt wirklich einige Sachen, die ich auch nicht kenne.
Phil, wie viele Überraschungen erlebst du so mit Tine immer noch?
Es geht eigentlich. Also ich weiß mir dann auch schnell zu helfen, wenn ich irgendwie eine Stelle finde, wo ich erstmal nur Fragezeichen sehe. Wir haben ja zum Glück alles gut dokumentiert. Also wir haben noch unsere alten Issue-Tracker, haben wir auch noch verfügbar, beziehungsweise wir hatten das dann alles zu GitHub migriert. Also wir können die Historie, können wir eigentlich ganz gut navigieren, dadurch, dass wir auch konsequent von Anfang an auf eine Versionsverwaltung gesetzt haben. Am Anfang war es noch Subversion. Das waren auch keine so schönen Zeiten. Also seit wir auf Git sind, geht das auch alles viel, viel entspannter und man findet eigentlich relativ schnell dann, wer wann was gemacht hat. Und wenn die Commit-Messages dann auch entsprechend gut sind, kann man dann auch schnell verstehen, warum das gemacht wurde. Und wenn dann noch ein Verweis in den Issue-Tracker drin ist, dann bin ich eigentlich glücklich. Dann komme ich da eigentlich schon ganz relativ schnell zurecht.
Und freust du dich dann zwischendurch über die Features, die du neu entdeckst? Oder denkst du dir so, oh Gott, was hat denn der da jetzt schon wieder angestellt?
Ja, es ist mal so, mal so. Also meistens freue ich mich, manchmal wundere ich mich und manchmal schreie ich auch ein bisschen. genau. Also Features sind halt ja unterschiedlich, auch von der Qualität. Und manche reißen Sicherheitslücken auf. Also das sind dann Sachen, wo ich dann eher schreie.
Also, wir haben festgestellt, Tine hat unglaublich viel Funktionen und auch unsere beiden Hauptentwickler, die sich wirklich schon jahrelang mit Tine beschäftigen, finden immer noch wieder was Neues, aber auch viel Schönes. Und damit beenden wir dann auch diese erste Episode des Tine Podcasts. Die erste wirklich reguläre Folge folgt dann voraussichtlich am 28. September. Das ist dann immer der vierte Mittwoch des Monats. Bis dahin, danke fürs Zuhören. Lasst uns gerne eine Bewertung bei eurem bevorzugten Podcast-Portal da und gebt uns Feedback. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja.
Tschüss, macht's gut.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.